Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir hören uns. Diesmal wieder ohne den Daniel, der hat gerade Wichtigeres zum Tun anscheinend, aber dafür mit einem besonderen Gast und es freut mich sehr, dass ich den Christoph Grasser von Auphonic begrüßen darf. Hi.
Hi, habe ich die Ehre.
Ich habe es vor zwei Folgen eigentlich schon einmal angekündigt, dass wir noch intensiver über Auphonic sprechen werden, als der Lukas Meyer, AI-Audio-Developer von Auphonic, bei uns zu Gast war. Und ja, jetzt ist es soweit. Der Chris sitzt neben mir und wir werden jetzt tiefer in die Welt von Auphonic eintauchen.
Geil.
Geil. Hi Chris.
Servus.
Vielleicht einmal vorweg, was machst du bei Auphonic?
Ich bin zuständig für viele Dinge im Marketing, im Business Development, Kommunikation, Organisation, also viele Dinge, die nicht mit der Entwicklung per se zu tun haben.
Aber man muss dazu sagen, du kommst jetzt nicht aus der Entwicklung, aber du hast ja auch einen technischen Background. Also du bist jetzt nicht, also du hast eigentlich nicht keine klassische Marketing-Ausbildung in dem Sinne.
Ja, ist richtig, ja. Na, ursprünglich komme ich aus der Veranstaltungstechnik, aus der Musik, bin Toningenieur, habe viel Veranstaltungstechnik gemacht über die letzten 10 Jahre, ganz viele verschiedene Dinge und bin jetzt eigentlich über Umwege zu Auphonic dazu gekommen, ja.
Und du bist ja auch relativ viel unterwegs, also eben du in London bei der Podcast-Messe warst da dabei oder auf verschiedenen, eben sehr viel Podcast-Messen auch, oder? Aber genau. Was sind so noch Veranstaltungen jetzt abgesehen von Podcast-Messen?
Na, das Ding ist so, was dem Marketing ist unterschiedlich. Da gibt es verschiedene Kanäle, über die man mit Leuten kommunizieren kann. Ich bin selber gern auf diesen Messen, sage jetzt nochmal Podcast-Show in London, wo wir uns getroffen haben, oder Radio Days, jetzt in Athen vor kurzem, weil man halt einfach dort Leute trifft, die ja wirklich in der Industrie arbeiten und mit denen man dann einerseits coole Gespräche führen kann, um sich auszutauschen und andererseits halt auch ein bisschen Geschäftel machen kann, auf gut Deutsch.
Und weil wir gerade beim Thema Messe sind, wir haben mit dem Lukas auch schon kurz gesprochen in der Episode, weil ihr ja das zweite Mal schon dort wart.
Genau,
ja. Und beim ersten Mal habt ihr einen Stand gehabt, beim zweiten Mal nicht.
Voll.
Daher jetzt meine Frage, habt ihr schon evaluiert, nächstes Jahr mit Stand oder ohne?
Ja, ich sage mal, das haben wir gemacht, um es auszuprobieren. Also letztes Jahr sind wir erstmalig auf die Podcast-Show gefahren mit einem Messestand, haben halt dort so eine kleine Live-Demo gehabt, wo wir so einen Laptop aufgebaut gehabt haben mit Mikrofon, mit Kopfhörer, wo die Leute halt direkt was aufnehmen können, das dann durch unsere Algorithmen gleich direkt durchgeschickt und dann können sie gleich Probe hören. Und das war immer ein bisschen so ein Stresstest für unser Produkt, so quasi, es ist extrem laut, es reden sehr viele Leute, ihr habt es selber mitgekriegt, auf der Konferenz, da geht es voll zu, viel Hintergrundgeräusch, PA, Leute reden über Mikrofone noch oben drüber. Und die Leute haben dann wirklich einfach einen Eindruck kriegen können, wenn sie ihr, ich würde nicht sagen kaputte, aber ihr nicht ganz funktionierende Aufnahme durch Auphonic durchschicken, klingt es dann besser. Und das war vielfach halt dann auch so ein bisschen so ein Wow-Moment von den Leuten. Und für das muss ich sagen, war es echt cool, dass man einerseits mit Leuten, die uns schon länger nutzen, einmal in Kontakt kommt und andererseits auch ein bisschen mit neuen Leuten in Kontakt kommt. Ich finde, der Nachteil von dieser Booth war halt, dass man ein bisschen anbunden ist. Also wir waren zu zweit dort, mein Kollege der Lukas und ich. Und man muss halt immer ein bisschen am Stand sein und man kommt nicht so wirklich herum. Und die ganzen Vorträge, die rundherum passiert sind und das ganze Treiben und die Geschäftsgespräche und so weiter, da haben wir irgendwie nicht teilnehmen können. Und jetzt haben wir uns gedacht, schauen wir heuer einfach einmal so hin, ohne Booth, free-flowing habe ich es immer genannt, und vergleichen wir einfach einmal, was besser kann oder was besser ist. Und beides hat seine Berechtigung, sage ich einmal. Als kleines Team finde ich es persönlich cooler, wenn du einfach so free-flowing dort bist, weil du einfach mit mehr Leuten ins Gespräch kommst, auch bei Vorträgen dabei sein kannst, wieder ein bisschen was Neues lernst. Ich muss sagen, ich finde ohne Booth im Sinne von free-flowing besser.
Also wird es wahrscheinlich nächstes Jahr ohne Stand dort sein?
Voraussichtlich, sage ich einmal. Ja, also sehen wir dann nächstes Jahr, was wir genau tun, aber Bauchgefühl sagt, dass es für eine Firma unserer Größe mit unserem Anwendungszweck halt irgendwie klasse ist, wenn man so dort sind, ja.
Kann ich gut verstehen. Aber man muss dazu sagen, eben, ihr seid ja auch schon sehr bekannt. Ich glaube, ich habe das ja schon gesagt. Eben, wir zwei waren zufällig beim gleichen Vortrag und dann schreit einer vom Publikum, ja, ich mache das mit Auphonic.
Ja,
ich bin der Chris übrigens.
Voll. Ja, ist lustig. Wir haben viele User und ich finde das immer so cool, wenn wir irgendwo hinkommen, dann kommen oft Leute auf uns zu und sagen, echt, ihr seid von Auphonic, das ist ja richtig cool. Und ich darf dann quasi in Person die Lorbeeren ernten, die der Georg, unser Chef,
im Schweiße seines Angesichts baut.
Ja, stimmt ja gar nicht. Nein, ich bin nur als Repräsentant dort. Und ich finde das halt immer so geil, weil viele Leute kommen dann zu uns und sagen so, ey, danke, ihr habt meine Aufnahme gerettet, wir haben da was aufgenommen, das war der volle Topfen und jetzt klingt es aber super. Und mich freut das halt dann immer,
ja,
extrem.
Ja, das glaube ich, das sagen. Bitte.
Und, ja, ja, voll. Und ich sage halt einfach immer, ich gehe halt einfach ganz gern zu diesen Vorträgen bei diesen Messen, wo es halt irgendwo um KI-Themen geht, weil entweder ich kann mich ein bisschen an der Diskussion beteiligen, weil wir das doch tagtäglich machen, oder es wird halt auch Phonik erwähnt und ich denke mir so, hell yeah.
Ja, das ist natürlich.
Kann dann will die Hände aufreißen und freue mich dann.
Ja, ein positiveres Feedback kann man eigentlich gar nicht kriegen, gell?
Ja.
Also, dass man irgendwie so nebenbei erwähnt wird, wenn man selbst anwesend ist, aber man, die anderen wissen auch gar nicht, dass du da bist, oder?
Voll. Also, voll. Nein, ist ein cooles Gefühl. Ist ein cooles Gefühl, ja.
Und wäre für euch das jetzt eigentlich auch dann ein Thema, dass ihr vielleicht irgendwie einen Talk macht oder beim Talk dabei seid? Kann man sich da eigentlich bewerben?
Ja, ja, kann man. Ist auch was, das wir sehr gern machen. Immer wieder mal, also ich bewirbe uns eigentlich regelmäßig bei so Sachen. Letztes Jahr haben wir das Glück gehabt, dass wir bei der Podcast Movement in Amerika einen Talk eingereicht haben und der akzeptiert worden ist. Das war eine ziemlich coole Geschichte eigentlich, wo wir halt dann drüber geredet haben, über unsere Philosophie ein bisschen. So, es gibt nicht diesen einen Knopf, der alles richtet. Du kannst nicht mit einem Knopf sagen und das ist jetzt magisch alles besser.
Wobei man sagen muss, ihr macht es schon echt gar nicht so schlecht eigentlich.
Danke, danke.
Also,
danke, danke.
Hört funktioniert man schon fast so bei euch.
Voll. Ja, aber dass das funktioniert, ist extrem viel, ich sag mal, Edge Case Refinement nennen wir es, also diese Grenzfälle ausmerzen und halt viel Entwicklungsarbeit, viel Training und so Sachen sind involviert. Und auch die notwendige Kontrolle vom User, dass man jetzt genug Parameter hat, die man selber einstellen kann, damit dann der Output der ist, den man haben will. Weil es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Podcast, der gerne mit Soundeffekten arbeitet und der halt Musik drinnen haben möchte und wo halt die Stimmen mal lauter und leiser sein sollen, wo kreative Entscheidungen getroffen worden sind, die solche Geräusche halt haben wollen. Oder etwas, das extrem kurz geschnitten ist zum Beispiel, wo keine Atmer drin sind, wo keine Pausen drin sind, wo einfach wie so ein Radiospot ultra komprimiert und ganz schnell gesprochen, das einfach ausgefeuert werden soll. Und all diese Use Cases versuchen wir abzudecken und halt zu einem Knopf zu machen, den man nur einmal drücken muss. Aber bei dem Talk haben wir halt erklärt, dass es nicht ganz möglich ist, mit einem Knopf oder mit einem Schieberegler das nur zu machen, sondern dass da ein bisschen mehr dazu gehört. Und die ganze Entwicklung hinter den Modellen, die wir machen, was da für Herausforderungen gibt, das haben wir dort ein bisschen beleuchtet. Und das ist echt cool. Letztes Jahr einen ähnlichen Talk haben wir dann auch in Berlin noch gehalten. Mhm. Also um deine Frage zu beantworten, das bin ich ein bisschen ausgeschweift, ja, wir sprechen gerne und gerne öfter.
Und vielleicht auch nächstes Jahr genau. Bei der Podcast-Train.
Ja, genau. Es hängt immer ein bisschen von den Veranstaltern ab. Okay. Also die haben halt auch ein Programm und wollen halt so ja, seine Ding durchziehen. Und vielfach ist es halt Content-Fokus. Und ich verstehe es dann auch, wenn sowas Hochtechnisches unter Anführungszeichen dann nicht ganz dazu passt.
Ja, wobei es sind halt wirklich sehr viele Creator oder eben so Podcast-Firmen wie wir auch dort, für die das, glaube ich, schon auch sehr interessant wäre.
Voll.
Und AI ist ja ein Thema.
Also wie gesagt, ich rede gerne. Mördert euch bei mir.
aber gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Seit wann gibt es Auphonic eigentlich, beziehungsweise wie ist Auphonic eigentlich entstanden? Weil ich glaube, also du hast vorher schon erwähnt, den Georg Holzmann, euer Geschäftsführer, der jetzt noch euer Geschäftsführer ist und Auphonic auch gegründet hat damals, oder?
Genau, ja. Georg ist Geschäftsführer von Auphonic, hat das auch gegründet. Und die Gründungsgeschichte ist irgendwie so eine coole Geschichte. Diese klassische Garage-Story, wenn man so will. Er war Podcast-Fan schon immer und hat halt viel gehört und hat, weil er auch Toningenieur ist, super Softwareentwickler, hat er halt sich dann gedacht, warum gibt es nicht eine Lösung, die das Audio für Leute automatisch besser macht? Warum muss man sich immer so extrem auskennen damit? Weil man kann schon wirklich viel wissen über Ton, aber das muss man ja nicht, weil man möchte mit einem Podcast oft ja einfach nur seine Gedanken teilen, man möchte coole Gespräche führen, man möchte wachsen, man möchte halt irgendwas bewegen und sich nicht zwangsweise Gedanken drüber machen, welches Interface nutze ich, welches Mikro, was richtige Gain-Setting und einen Haufen andere technische Wörter. Und er hat sich dann gedacht, vielleicht kann er das automatisieren und hat halt angefangen 2012 in der Größenordnung.
Was für Podcast voll. Eigentlich Vorgeburtszeitalter war. Also.
Und für automatisches Audio auch. Ich war halt sehr früh dabei, ziemlich innovativ. Hat er sich dann überlegt, okay, passt, ich mache jetzt einfach so ein kleines Gain-Compression-Tool. Das heißt so viel wie, er macht alles lauter und schneidet oben dann ab. Mhm. Und dann hörst du zumindest einmal alles. Mhm. Wenn ich jetzt im Raum weiter hinten rede, dann ist es ja leiser. Und wenn ich näher am Mikrofon bin, ist es lauter. Mhm. Das heißt, das würde alles lauter gemacht werden und oben abgeschnitten.
Damit was ja generell schon einmal ein Hauptproblem und Anführungszeichen Problem ist in der Audio-Nachbearbeitung oder richtig, beim ja. Podcasten. Also das ist, richtig. Dass mal alles gleich laut ist, dann voll. Ist schon einmal halbe Miete.
Ist schon mal viel gewungen, ja. Voll. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt einfach pauschal alles lauter mache, dann hast du sehr viel Rauschen, das du mitverstärkst. Dann hörst du im Hintergrund dieses Rauschen und wenn dann wieder ein Stickel ist, wo leiser ist, dann ist dieses Rauschen wieder weg und das reißt dann voll aus. Jetzt hat er das mit klassischen DSP-Algorithmen damals halt erweitert, was so viel heißt wie das Rauschen ausgerechnet. Mhm. Mit so, wie man es bei Audacity machen kann, mit so einem Noise-Profil, das es ausrechnet und das zieht das vom Signal dann ab und dann klingt es automatisch besser, weil das Rauschen ausgerechnet worden ist. Und über die letzten 10, 12, 13 Jahre hat sich das dann zu dem Tool entwickelt, was es jetzt ist, nennt sich Auphonic, ist über auphonic.com zugänglich im Internet und kann deutlich mehr als einfach nur lauter machen und oben abschneiden, sondern levelt automatisch die Lautstärken, schaut sich das wirklich an wie so eine Tontechniker, was es alles machen soll, was sind die guten Sachen, was kann man hervorheben, was sind die eher schlechten Sachen, was kann man rausrechnen und kann mittlerweile mit KI selbst Geräusche ausrechnen, Hall ausrechnen und ganz viele andere Sachen.
Aber weil du gesagt hast, jetzt heißt es Auphonic, hat es nicht immer Auphonic geheißen oder schon?
Doch, doch.
Achso, schon, weil du gesagt hast, jetzt heißt es Auphonic, vielleicht hat es sogar einen anderen Namen.
Ist mein gehabt. Wort ausgekommen.
Also kein Rebranding,
nein.
Okay.
Nein. Anders Logo haben wir inzwischen, aber es ist auch sehr ähnlich wie das vorher.
Ja, okay. Cool. Ja, und wie groß seid ihr jetzt? Also wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Insgesamt sind wir jetzt 10 Leute.
10 Leute, okay. Und genau. Aber alle in Graz?
Ja. Wir haben ja das große Glück in Wahrheit, dass wir in Graz diesen Studiengang namens Elektrotechnik-Toningenieur haben. Das heißt, wir sitzen ein bisschen an der Quelle, was Audio-Experten angeht, die mit Sprachverarbeitung arbeiten und so weiter. Das heißt, wir haben viele...
Habt ihr viele, die das studiert haben?
Ja, okay. Ja, wir haben viele Toningenieure im Team. Und das ist halt ein großer Vorteil, weil bei uns machen sich halt wirklich Toningenieure, die halt mathematisch, technisch das Hintergrundwissen verstehen, warum Sprache wie digital verarbeitet werden kann, machen sich tagtäglich voll viel Gedanken darüber, wie man das Ding halt automatisiert und Sprache trotzdem gut klingt, auch wenn man es jetzt quasi der Dose übergibt. Mhm. Voll. Und ja, finde das schon ziemlich cool.
Ja, das Lustige ist nämlich, wir haben bis vor eben einem Jahr gar nicht gewusst, dass ihr aus Graz seid. Wir haben halt gedacht, ja, das ist irgendein Silicon Valley Unternehmen aus Amerika, keine Ahnung. Und weil ihr halt auch, also ich will jetzt nicht schleimen, aber es schaut halt auch richtig fancy aus, wenn man auf eure Website geht.
Danke, danke.
Und wir haben eben lang nicht gewusst, dass ihr eigentlich aus Graz seid. Aber wie verteilen sich eure NutzerInnen? Habt ihr viele überhaupt aus Österreich? Oder wo ist also du kannst es ja sicher sagen, aus welchem Land habt ihr die meisten Nutzer zum Beispiel?
Unser größter Markt ist tatsächlich USA.
Ja, okay.
Das ist mit Abstand der größte Markt. Dann sind wir aber schon in Europa mit Deutschland, mit Großbritannien, mit Frankreich. Und Österreich ist nicht zu vernachlässigen. Wir haben da sehr viele User in Österreich und es ist halt auch irgendwie cool, muss ich sagen. Wir kriegen das speziell aus dem deutschsprachigen Raum immer rückgemeldet, dass die Leute es extrem cool finden, dass es wirklich ein europäisches Unternehmen ist, endlich einmal, und nicht quasi, ich meine, wieder ein Silicon Valley Unternehmen.
Genau, ja. Das haben wir uns nämlich dann auch gedacht, eigentlich cool, das, also direkt aus Graz nämlich auch, das ist echt lustig. Und gibt es da irgendwie so, also kannst du sagen, wer die HauptnutzerInnen sind? Also sind das schon so Podcast-Produktionsunternehmen oder Firmen wie wir oder sind das eher private oder ist das ganz durchgemischt?
Ja, das ist ganz durchgemischt, was ich auch sehr cool finde, weil es geht halt wirklich von Indie-Creators, die halt einmal ein Handy-Video aufbessern wollen, das dann besser klingen soll, bis große Medienhäuser, Rundfunkanstalten, die halt zehntausende Stunden Audio brauchen, regelmäßig ganz viel Content regelmäßig produzieren lassen und alles dazwischen, also sei das jetzt Podcast-Agenturen, sei das jetzt einzelne Editor-Firmen, ganz verschieden.
Mir wird noch ein paar Zahlen würden mich noch brennend interessieren. Und zwar, hast du irgendwie eine Zahl, wie viele Audiominuten so monatlich bei euch hochgeladen werden? Weil die NutzerInnen oder die Abos, weiß ich circa, weil du habt vor ein paar Wochen nochmal gepostet, dass ihr die 1 Million Subscribers quasi geschafft habt, was ja wahnsinnig ist.
Also ja, 1 Million cool. User jetzt, ja, ist schon ziemlich unglaublich.
Das ist echt ziemlich arg. Aber hast du irgendwie so eine Zahl, wie viele Minuten da verarbeitet werden?
Ich kann es dir echt nicht sagen, aber es läuft halt wirklich bei uns rund um die Uhr. Also wir haben unsere Server, die laufen rund um die Uhr und das sind Minuten, sind es einige, Zehntausende, viele Minuten pro Tag, die bei uns durchlaufen. Genaue Zahl müsst ihr nochmal recherchieren.
Das wäre interessant. Voll. Würde mich echt interessieren. Schick das ist sicher eine orge Zahl.
Ja, ja, voll.
Aber kann man
auch rausfinden wahrscheinlich,
oder? Ja, sehr. Ja. gibt es irgendwelche Länder, die überrascht haben? Also bei der Auphonic-Nutzung, wo du dachtest, okay, warum nutzen die so viel Auphonic? Oder ist Österreich vielleicht?
Nein, gar nicht. Finde ich gar nicht. Aber in letzter Zeit, finde ich, kriegen wir viel, wie sagt man auf Deutsch, Traction in Afrika und in Asien.
Okay.
Kommen viele Leute auf den Geschmack. Ja, bisher war es halt wirklich mehr so im Westen irgendwo beheimatet und wir kriegen jetzt zunehmend Kunden irgendwo aus Südafrika, aus Indien. Also wirklich ganz global aufgestellt.
Synchronisiert sich das auch ein bisschen, die Nutzung von Auphonic, mit der Beliebtheit und Bekanntheit von Podcasts? Kann man das sagen?
Ich glaube schon. Also wenn man halt, was ich vor allem merke, ist, dass Leute aufmerksam werden, dass es KI-Lösungen gibt und halt aktiv danach suchen. Mhm. Es gibt im Marketing ja so diese Problem-Awareness-Stages, was so viel heißt wie, bin ich mir bewusst, dass es ein Problem gibt? Bin ich mir bewusst, dass es Lösungen gibt? Weiß ich, welche Lösungen das es gibt und weiß ich, welche Lösungen das ich haben will? Und dadurch, dass halt ChatGPT vor ein paar Jahren auftaucht ist und die ganze Welt jetzt seit Jahren ununterbrochen über KI spricht, werden die Leute halt aufmerksam und suchen von sich aus mal, okay, warum klingt mein Audio eigentlich komisch? Gibt es da was, dass man das automatisch lösen kann? Mhm. Und dann finden sie halt unter anderem auch uns und scheinbar bleiben sie dann auch kein Punkt.
Wie lange arbeitet ihr schon mit KI? Also, beziehungsweise welche Rolle spielt bei euch eigentlich KI? Wo wird das konkret eingesetzt?
Speziell beim Denoising und beim De-Reverb. Also
okay.
Wenn man den Hall, den Raumhall rausrechnen will oder Hintergrundgeräusche, weil die, wo ich vorher gesagt habe, diese klassischen DSP-Algorithmen, Digital Signal Processing, das klassische Signalverarbeiten hat halt nur das Neues abziehen können. Also wirklich nur ein Profil ermitteln und rausrechnen. Und KI-Tools sind ja wirklich, wie wenn du dem Menschen sagst, unterscheide das ist Geräusch und das ist wichtige Information. Und du kannst das wirklich trainieren. Und bei uns auf den Trainingsservern läuft das auch rund um die Uhr, dass wir halt unsere Modelle die Daten zur Verfügung stellen, dass es wirklich unterscheiden kann, das ist wichtige Information, das ist Sprache, das darf nicht berührt werden und das ist Hintergrundgeräusch, da redet irgendwer drüber, da fährt ein Auto vorbei, da zwitschert ein Vogel, da ist ein Rasenmäher. All das wird dann differenziert und das wird automatisch ausgerechnet. Und nur die Stimme bleibt über. Und diese Technologie wird halt, das, man merkt, wenn man ein bisschen nachschaut, was alles für neue Models am Markt kommen, gefühlt täglich die neue bahnbrechende Wahnsinnserfindung. Das hat sich in den letzten Jahren halt stark beschleunigt, weil jetzt auch alle irgendwo draufspringen.
Mhm. Ja, und ich finde vor allem so Hall, das war immer der Tod. Also wenn du irgendein Audio-File mit Hall gehabt hast, kannst du sagen, das kannst du schmeißen.
Genau.
Mir fällt immer ein lustiges Zitat ein von einem ehemaligen Lehrer von mir, der hat sich sehr am Audio- und Nachbearbeitung gegangen. Und der hat immer gesagt, you can't polish shit.
Ja. Yeah.
Mittlerweile voll. Schon. Also,
Also
schon nicht so schlecht da mittlerweile.
Das stimmt schon, ja. Aber dieser Grundsatz in der Tontechnik, shit in, shit out, den gibt es schon noch immer. Ich sage einmal, je besser das Audio ist, das man bei uns jetzt bei Auphonic reinschmeißt, desto besser wird das Output-Audio auch sein.
Also gerade so, was ich merke, was bei euch halt auch so super funktioniert, sind so permanente, wenn es jetzt hochfrequentiges, wenn es so ein Geräusch und das dauerhaft drinnen ist, das ist halt früher hast du irgendwie mega kompliziert was machen müssen und bei euch ist das einfach, das ist überhaupt kein Problem. Also gerade wenn es so Dauersachen drin sind.
Ja, das funktioniert super. Das erkennst du gleich, wenn du so ein Brummen oder was im Hintergrund hast oder so ein konstantes, so wie so ein Netzbrummen oder so ein Zirpen, das kriegst du gleich aus hier.
Ich habe mich dann auch gefragt, warum nutzen wir auch in der Podcast-Werkstatt so gern Auphonic? Und einer der Hauptgründe ist sicher, weil es einfach so einfach ist. Also,
danke.
Man geht auf eure Landingpage und das Erste, was ist das Fenster mit dem Upload, wo man die 5 Presets schon einmal auswählen kann und quasi hoch reinziehen und start.
Voll.
Ja, danke. Hast du das wahrscheinlich bewusst so gemacht?
Ja, sehr. Also wir versuchen wirklich absichtlich, ich wiederhole, absichtlich, was relativ Komplexes sehr einfach zu gestalten.
Versucht ihr absichtlich, was richtig zu machen?
Ja, cool, wenn es auffällt. Danke.
Nein, muss ich sagen, also allein die Einfachheit ist echt cool. Und mir ist ja jetzt aufgefallen, ihr spielst da ein bisschen mit diesen vorgefertigten Presets, weil ich habe jetzt gesehen, und ich glaube, das ist auch jetzt eine neue Funktion, oder? Dass ihr auch Transkripte und Zusammenfassungen und Chapters erstellt, oder?
Genau, da das Tool ja ursprünglich aus dem Podcasting kommt und auch im Podcasting stark beheimatet ist, haben wir uns überlegt, warum machen wir nicht gleich die Go-To-Werkzeugbox draus? So alles, was man halt bräuchte, damit man seinen Podcast gut machen kann. Dass man halt seine Kapitelmarken automatisch hat, dass die ganzen Metadaten mitgeschickt werden, dass man das Ganze auch transkribieren lassen kann und das Transkript dann gleich mitgibt zum Podcast-Host, wo man das dann veröffentlicht, dass man das auch editieren kann, weil die KI macht manchmal auch Fehler, dass man halt Füllworte und so weiter ausschneiden kann. Also einfach, dass alle Werkzeuge, die man bräuchte, um das Audio gut zu bearbeiten, dass das verfügbar ist. Und an dem arbeiten wir ja.
Das ist nämlich echt eine coole Funktion, weil die Podcast-Werkstatt gibt es jetzt seit 7 Jahren circa. Also, und ich bin jetzt seit 5 Jahren dabei und ich weiß, vor 5 Jahren haben wir ein Format produziert und wir haben wirklich wen gehabt, der das transkribiert hat, händisch.
Ja, voll. Machen teils Leute noch immer.
Und das 5 Jahre finde ich jetzt noch nicht so eine lange Zeit eigentlich, aber es hat dann irgendwann einmal schon angefangen mit so KI-Tools, aber Riverside hat es zum Beispiel jetzt auch integriert und natürlich kannst du das jetzt nicht eins zu eins übernehmen für zum Beispiel Shownotes oder so, aber allein schon mal, dass du dieses Grundgerüst hast, es ist einfach, es spart einfach so viel Zeit und es funktioniert auch wirklich gut, weil am Anfang war das noch ein bisschen so das Problem, wenn da ein bisschen Dialekt drinnen war, dann hast du das schmeißen können, aber ich merke es halt zum Beispiel im Premiere Pro, wenn ich dir mehr diese Transkriptionsfunktion, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo Untertitel dazu mache bei Reels oder so, wie arg sich das eigentlich verbessert hat. Also wenn jetzt wirklich jemand sehr schön Hochdeutsch spricht, brauche ich da wirklich, also allein mit Satzzeichen und so weiter, nichts bearbeiten. Das ist echt
Wahnsinn. Das ist richtig, ja.
Also,
das entwickelt sich schlagartig weiter, ja.
Ist das auch für euch ein Thema, dass man zum Beispiel auf Phonik in eine Premiere oder in eine Audition oder so mal integrieren könnte?
Ja, sage ich mal, es macht halt Sinn. Wir versuchen halt immer den idealen Workflow zu finden. Sage ich mal, wie Leute es halt möglichst einfach dann haben, dass sie ihr Audio gut klingen lassen. Und natürlich wäre es ideal, wenn das alles in jeder Plattform drinnen wäre. Würde ich mir natürlich auch wünschen, in jeder Software der Welt irgendwo integriert zu sein.
Ja, das stimmt.
Es ist nicht immer die richtige Business-Entscheidung, sage ich einmal. Und das hängt nicht immer nur von uns ab. Weil natürlich fände ich es gut, dass wir halt überall zugänglich sind. Aber andere Firmen sagen halt, vielleicht machen wir was Eigenes, vielleicht machen wir das nicht. Das hängt nicht nur an uns. Aber natürlich wäre es klasse, wenn es einfach überall verfügbar wäre.
Stell mir klasse vor, tatsächlich, ja.
Es ist aber im Internet verfügbar unter www.laphonic.com.
Sag mir. Wollte ich schon unterschreiben.
Du hast mir eingeladen.
Ja, probiert es Aphonic jedenfalls aus. Also jeder, der uns hört, Aphonic ist echt cool. aber eben, wir haben vorher über die Zusammenfassungen, Transkripte und so weiter geredet. Wie lange gibt es das jetzt schon? Das gibt es noch nicht lange, oder?
Transkription? Ja, entwickelt sich schnell weiter, aber gibt es erst ein paar Jahre.
Nein, also jetzt bei euch.
Bei uns? Ich habe vor 1,5 Jahren angefangen, da hat es schon gegeben. Also davor irgendwann eingeführt.
Oder habt ihr das jetzt eingeführt, weil wenn man auf aphonic.com geht, dann ladet man das File rein und dann kann man ja unter euren Presets verschiedene auswählen mit
ganz genau.
Transkription oder man will nur Filler Words cutten. Und da ist es aber neu, oder? Oder bilde mir das ein?
Ja, wir haben mehrere Models, die wir eingebunden haben, die man nutzen kann. Default ist es bei uns das Whisper-Model von OpenAI. Das ist, da das uns ein bisschen was extra kostet vom Hosting her, ist es nur in den Subscriptions drinnen. Das heißt, wenn man bezahlte Credits hat, dann kann man transkribieren lassen. Aber es ist bei uns auf den Servern self-hosted, also selbst betrieben. Und alle anderen Models wie Speechmatics, Wit oder Google zum Beispiel, die muss man halt einfach dort bei denen ein Abo haben, dass man das nutzen kann. Aber es ist bei uns angebunden, man kann sich das Model selbst aussuchen. Und auch das ist halt einfach der Sinn dahinter, dass man alles zur Verfügung hat, was man gern bräuchte, um sein Audio gut zu machen.
Ja, und weil du gerade von Abos sprichst, Aphonic ist ja tatsächlich kostenlos. Ich glaube, 2 Stunden hat man frei, gell, im Monat.
Genau, ja.
Was ja, wenn du jetzt einen monatlichen Podcast hast, auch schon reicht. So. Also,
das ist genau der Gedanke. Wir möchten das so gratis wie möglich für alle gestalten, dass halt auch die Leute, die halt nur hin und wieder mal was zur Gaudi machen oder halt einfach nur eine halbe Stunde pro Monat irgendwo produzieren, dass die das halt auch zur Verfügung haben. Und darüber, wenn man jetzt regelmäßig Content braucht zum Beispiel oder halt wirklich das professionell macht, dann haben wir eben Subscription Models, startet bei 9 Stunden pro Monat. Und geht halt dann auch bis ins Business Pricing, wenn man jetzt über 100 Stunden pro Monat prozessieren möchte. Und wenn man nur hin und wieder mal was prozessiert, dann gibt es bei uns die sogenannten One-Time-Credits. Die sind für immer gültig, die kauft man einmal und wenn sie aufbraucht sind, dann sind sie weg. Aber darunter gibt es diese 2 Gratis-Stunden pro Monat, die jeder User hat, das stimmt. Und ich habe mir das durchgerechnet, was du vorher gesagt hast, wir haben 1 Million User vor kurzem erreicht. Jeder von diesen 1 Million User kriegt standardmäßig 2 Stunden. Mhm. Das sind 2 Millionen Stunden im Monat. Und ich habe mir das mal durchgerechnet, so Gaudi, und das ist die Zeit von der Französischen Revolution bis jetzt, den wir pro Monat an Audioproduktion zur Verfügung stellen.
Dieser Mann kann während einer Podcastaufnahme sowas ausrechnen.
Das 1798 irgendwas in der Zeit, 200 Jahre, 300 Jahre, heftig.
Ja, das ist eigentlich echt arg.
Pro Monat steht zur Verfügung, also nutzt es.
Ja, eben, also jeder, der das einmal ausprobieren will, man kann es einfach gratis nutzen und das ist wirklich nicht schwer. Aber hast du irgendwie so Tipps, wie man mit Auphonic am besten umgeht? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt denke, man hat einen Podcast mit 3 Personen, hat man 3 Audiospuren und dann baut man noch ein Intro dazu ein. Ist es sinnvoll, dass man, wenn man jetzt irgendwie ein Störgeräusch hat oder das Audio verbessern möchte, dass man die einzelnen Spuren reinlädt und dann den Podcast postproduziert oder komplett fertig postproduziert und dann in Auphonic schmeißt? Wie gibt es da überhaupt einen Workflow, einen idealen oder kommt es immer drauf an?
Ja, auch da versuchen wir, dass wir möglichst flexibel sind, dass man halt je nachdem, wie man gerne arbeitet, da damit umgehen kann. Es gibt bei uns Multitrack-Productions, wo man die einzelnen Tracks reinladen kann. Also du hast jetzt mehrere Spuren und jede dieser Spuren kriegt einen eigenen Track und dann wird das von uns automatisch jeder Track verbessert und dann zum Schluss nochmal zusammengerechnet zu einem Stereo-File. Oder man schmeißt einfach den fertigen Stereo-File hinein oder ein Mono-File, wie auch immer. Kann man sich dann in Wahrheit aussuchen. Also ob man jetzt eine fertige Aufnahme oder einfach nur ein File einschmeißt oder in seinem Workflow mit mehreren Einzelfiles arbeiten möchte oder Batch-Produktionen nennen wir es, gibt es bei uns auch, dass man mehrere Einzelspuren einschmeißt und die dann gemeinsam prozessiert werden, gibt es alles davon. Was ich immer gerne dazu sage, ist einfach ausprobieren. Dass man halt wirklich, was wichtig ist bei uns, ist, dass das reprozessieren, also wenn man jetzt eine Production macht und die dann erneut prozessieren lassen möchte mit Edit Production mit dem Knopf, das kostet nichts extra. Das heißt, wenn ich ein Audio-File hochlade und dann mit den Settings spielen will und das noch einmal prozessieren will, dann kostet mir das nicht noch einmal was. Das heißt, wir ermutigen die Leute halt immer aktiv, probiert es einfach aus. Ja. Probieren wir den Algorithmus, klingt nicht ganz so, wie ich es haben will, gehst zurück, probierst dann anderen aus, klingt es besser, passt, nimmst das. Genau, einfach ausprobieren.
Wie macht ihr das eigentlich? Also woher kriegt ihr Feedback? Also kriegt ihr direkt von NutzerInnen Feedback oder macht ihr da, oder wie kriegt ihr hauptsächlich Feedback?
Ganz wichtig ist das auf der Results Page. Also wenn du dann das fertige Ergebnis auf der Website kriegst, gibt es unten so ein Sterne-Rating, wo man so ein kleines Kommentarfeld hat.
Das habe ich noch nie verwendet.
Also wenn du jetzt Feedback hast, ob gut oder schlecht, oder wenn dir was auffällt oder denkst, okay, das hätte ich irgendwie gern, das wäre klasse, wenn es noch gäbe oder das wäre besser, wenn es nicht gab, einfach dort reinschreiben. Das kommt direkt bei uns an und wird rund um die Uhr überwacht, mehr oder weniger. Das ist uns auch extrem wichtig. Also wir orientieren
wird das
uns,
auch genutzt?
Ja, absolut.
Okay, cool.
Absolut, ja. Und das ist uns auch extrem wichtig. Also gerade die Ein-Stern-Bewertungen, wo bei irgendeiner Produktion was gar nicht passt. Und der einer schreibt, okay, da sind voll viele Artefakte zum Beispiel drinnen. Da hört man, dass irgendwas ausgerechnet worden ist, das klingt irgendwie komisch. Wir huchen uns das immer sehr genau an und bauen das dann auch in die Trainingsdaten zum Beispiel ein, dass wir einen Algorithmus halt optimieren. Mhm. Weil vielfach, uns ist das halt extrem wichtig, dieses Feedback, was wir von der Welt kriegen, weil das sind die Leute, die es täglich nutzen und die wissen halt genau, was sie haben wollen. Wir können noch so das coolste Produkt in unserem Kopf erfinden, wenn es dann ein Blödsinn ist, bringt es uns nichts und die Leute vor allem bringt es nichts. Und deswegen horchen wir da sehr genau hin, wenn die Leute uns Feedback schicken. Sei das jetzt über Support-E-Mail oder über dieses Feedback-Formular in der Results-Page oder indem es uns einfach so eine E-Mail schreibt. Feedback ist uns extrem wichtig.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe das auch in London gemerkt bei der Podcast-Show. Die ganzen Podcast-Softwares sind unglaublich dankbar über Feedback, weil eben so groß ist dann doch wieder nicht und also die haben sofort gesagt, so, wenn ihr irgendwas habt, bitte Feedback, weil eben so viele Menschen gibt es dann auch nicht, die sich täglich mit Podcasts eigentlich beschäftigen zum Beispiel. Ich würde jetzt gern fragen, ob ihr für die Zukunft irgendeine Features schon in Planung habt, aber wahrscheinlich darfst du mir das nicht sagen.
Jo.
Nein. Also, deswegen würde ich die auch mal fragen, oder vielleicht gibt es ja auch, hat es so Features gegeben, die ihr released habt und wo ihr dann gemerkt habt, okay, nein, das war scheiße, was haben wir uns dabei gedacht? Hat es sowas einmal gegeben? Oder hat alles bis jetzt, was ihr so gemacht, wo du gedacht hast, nein, das hat eigentlich, das war alles
Natürlich war alles immer Gold.
Ja. Nein, oder wo es dann auch, wo ihr dann noch einen draufkommst, sagst du, nein, eigentlich, das war jetzt gar kein Use Case oder braucht man eigentlich gar nicht, oder?
Ja, sicher. Also wir probieren halt viel aus, genauso wie wir halt in der Entwicklung viel ausprobieren. Also jetzt probieren wir den Algorithmus mal mit D-Files zu trainieren. Ist er dann besser? Genauso arbeiten wir auch mit Features. Wir versuchen halt über Feedback und über ein bisschen Marktanalyse und viel Gespräche halt herauszufinden, was die Leute denn bräuchten. Dann versuchen wir das nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen. Garantieren kannst du nie, dass das jetzt dann das Geilste wird, was es ist. Aber du kannst dich halt dann wieder orientieren und Feedback einholen. Und das funktioniert schon super. Also wir testen da immer sehr viel. Gerade vor kurzem haben wir ein Feature ausgebracht, das ist ein manueller Cut-Editor. Also wenn man bei uns Füllerworte und Stille ausschneiden will, dann kann man jetzt selber dann noch sagen, welcher Cut davon soll aktiv sein, und man kann die Längen von diesen Cuts noch anpassen. Das
heißt, also vielleicht einmal kurz, nur wie Auphonic eigentlich funktioniert. Also man kommt auf die Landingpage, da kann man direkt das Audio-File reinladen, dann wird es prozessiert.
Genau, ja.
Ist ein schönes Wort eigentlich, gar prozessiert.
Voll.
Klingt ein bisschen nach Kieren.
Ja, die Auphonic-Prozession.
Und dann, wenn das File fertig ist, sieht man da die Waveform und dann sieht man auch eingezeichnet die Cuts. Und früher war das so, dass man die Cuts oder irgendwie so gelb markierte Flächen auch gesehen hat.
Ja, genau.
Und die hat man aber nicht bearbeiten können. Und jetzt kann man aber mit Reglern eben verschieben und diese Cuts noch im Nachhinein nachbearbeiten.
Richtig.
Das war so die letzte große neue Funktion von euch, oder?
Die ist ganz frisch jetzt da, ja. Wo man der Algorithmus unterscheidet, das ist ein Füllwort und das ist kein Füllwort. Und wo ein Füllwort ist, schneidet das aus. Und das war nicht immer ganz präzise. Manchmal hat er ein bisschen zu früh geschnitten, manchmal hat er ein bisschen spät geschnitten. Und das kriegst du auch nie ganz präzise hin. Weil manche Sprachflüsse...
Es kommt ja schon vom Dialekt drauf an, oder?
Ja, voll. Und es ist ganz sprachabhängig. Französisch hat ein ganz anderes Füllwortverhalten wie Englisch, wie Deutsch, wie slawische Sprachen. Du wirst das nie 100% korrekt kriegen. Jetzt haben wir gesagt, wir lassen da einen humanen Exzellenzfaktor drüber. Was so viel heißt, wie man kann das jetzt selber anpassen. Ja. Sprich, du kannst halt sagen, okay, das gehört ein bisschen früher geschnitten, das gehört ein bisschen später geschnitten. Der Cut ist falsch, der gehört aussieht, das kannst du jetzt bei uns halt händisch selber dann noch anpassen.
Ja. Gibt es irgendwie so Tutorials oder Videos oder irgendwas, was man von euch anschauen kann, wenn man sich so noch mehr informieren will? Oder?
Ich halt immer wieder mal Workshops, also für so Produktionsteams oder für Leute, die interessiert sind, halte ich immer wieder mal Workshops, wo ich halt einfach ein bisschen drauf eingehe, wie das alles funktioniert, wie man es optimal nutzt. Wir haben eine Help-Section, wo man nachlesen kann, wo auch sehr genau beschrieben steht, was es für Algorithmen gibt, was die genau tun, wie man das Zeugs auch per API zum Beispiel gut integrieren kann. Und Videos sind angedacht, dass man wirklich so ein bisschen über YouTube erklärt, so macht man es. Da Audio einschmeißen, das anklicken, das ist wichtig, das brauchst für das, das brauchst für das. Genau.
Also wirklich so ein bisschen Tutorials eben von...
Voll.
Cool. Ja, ich glaube auch, dass das relativ gut funktionieren könnte.
Ja. Ja, wir haben das Glück, dass das viele Creator für uns machen ein bisschen. Also es gibt ein paar How-to-User auf Phonic im Internet. Und
wirklich?
Voll. Das ist auch empfehlenswert, sage ich mal. Und sonst schreibt es uns einfach. Falls euch wirklich irgendwas unklar ist, bitte einfach an Support. Seid so lieb, erklärt mir das.
Ihr werdet antworten.
Ja, voll.
Ich glaube, wir kommen dann eh schon zum Schluss. Möchtest du noch was loswerden, Chris? Hast du noch irgendeine Botschaft an... Wahrscheinlich sehr viel Podcast.
Na, primär finde ich es cool, dass ich da bin. Danke dafür.
Ja, bitte gerne. Und danke fürs Kommen.
Ja, voll. Und let's make the world a better sounding place. Habe ich vor kurzem mir aus den Fingern gezogen und mir gedacht, das kann man doch bringen.
Schöner kann man die Episode, glaube ich, nicht abschließen. Ja. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf allen gängigen Kanälen. Hat uns gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Podcast-Werkstatt.